Jeder zweite von uns ist chronisch krank. Sprechen wir darüber. In insgesamt 8 Podcast-Folgen geht es um die Multiple Sklerose. Wir führen Sie durch jede Phase der Krankheit, damit Sie immer gut informiert sind. Heute in der 4. Folge zu diesem Thema geht es um die Therapie und Prognose. Willkommen beim Podcast Chronisch Mensch. Nach der gesicherten Diagnose geht es an die Behandlung. Doch wie wird Multiple Sklerose behandelt? Welche unterschiedlichen Therapieformen gibt es? Und kann MS vielleicht sogar ausgebremst werden? Darüber spreche ich nun mit Dr. Frank Hoffmann. Er ist der Chefarzt an der Klinik für Neurologie im Krankenhaus Martha Maria Halle-Döhlau. Hallo, Dr. Hoffmann.
Hallo, Herr Richard.
Das ist ja im Prinzip, das haben Sie mir gerade vor dem Podcast erzählt, das MS-Zentrum in Sachsen-Anhalt.
Ja, wir sind MS-Schwerpunktzentrum, zertifiziert von der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft schon seit 15 Jahren und haben eine größere Zahl von Patienten mit Multipler Sklerose in ambulanter und stationärer Behandlung.
Und Sie machen Ihren Job auch schon sehr lange?
Ich bin seit 28 Jahren hier Chefarzt und Multiple Sklerose ist mein Schwerpunkt.
Und dazu kommt, dass Sie auch noch ein Standardwerk geschrieben haben zum Thema Multiple Sklerose.
Ja, nicht alleine, sondern mit einer Vielzahl von Kollegen, aber ich bin Mitherausgeber, habe das Werk übernommen von Rudolf Manfred Schmidt, der hier in Halle die Multiple Sklerose-Forschung vorangebracht hat und auch das erste Standardlehrbuch geschrieben hat.
Dann steigen wir mal ein ins Thema, Dr. Hoffmann. Meistens dauert es ja relativ lange, bis nach den ersten Symptomen die Diagnose gestellt werden kann. Wie wichtig ist es denn für den Verlauf der Krankheit, dass rasch mit der Therapie begonnen wird?
Ja, leider dauert es oft länger, bis die Diagnose steht. Das sagten Sie ja. Es ist früher nicht von großer Bedeutung gewesen, als wir noch keine wirksamen Therapien hatten. Glücklicherweise hat sich das ja komplett geändert. Seit über 20 Jahren haben wir immer bessere, immer wirksamere Therapien. Und wie immer im Leben ist es so, wenn man früh etwas unternimmt gegen eine Erkrankung, wenn man eine Therapie früh einleitet, dann sind auch die Aussichten der Therapie am besten. Das heißt, je eher man beginnen kann, das heißt, je eher die Diagnose steht, das ist ja die Voraussetzung für eine Therapie, desto besser sind die Aussichten und die Prognose für die Betroffenen.
Aber es ist immer noch nicht möglich, komplett auf die Bremse zu treten bei der Krankheit.
Ich sage immer, wir haben für die Erkrankung keinen Rückwärtsgang. Das heißt, Behinderungen oder Störungen, die eingetreten sind, sind in der Regel nicht mehr voll rückgängig zu machen. Aber wir haben immer wirksamere Bremsen und im Idealfall tatsächlich die Vollbremsung, also den Stillstand der Erkrankung zu erreichen. Das ist unser Therapieziel.
Die Symptomatik habe ich schon mit Ihrem Kollegen Dr. Wohlfahrt besprochen. Aber wie geht's dann nach der Diagnose weiter? Muss man erstmal stationär ins Krankenhaus?
Ja, die Erkrankung heißt ja im Volksmund auch die Erkrankung der 1000 Gesichter. Und das liegt daran, dass die so individuell ist. Nicht nur vom symptomatischen Bild her, also von den Beschwerden, die auftreten, sondern tatsächlich auch von der individuellen Situation, in der jemand ist. Gelegentlich muss man ins Krankenhaus, immer dann, wenn komplizierte Untersuchungen die Diagnose noch sichern sollen, auch wenn komplizierte Therapien anstehen. Es gibt ja unterschiedliche Therapieprinzipien für diese Erkrankung. Die eine Therapie ist die sogenannte Schubtherapie. Das heißt, wenn akute Symptome auftreten, neu auftreten, dann sollte man mit einer Schubtherapie dagegen vorgehen, die auch wieder möglichst frühzeitig beginnen sollte. Und diese Schubtherapie kann mit Cortison erfolgen, in relativ hoher Dosierung, was manchmal erforderlich macht, dass man das stationär macht, weil Cortison eben auch Nebenwirkungen haben kann, so wie Blutdruckentgleisungen, Blutzuckerentgleisungen, auch psychische Auffälligkeiten etc. Und insbesondere, wenn man diese Therapie das erste Mal macht, empfiehlt es sich, das stationär zu tun. Dann kann sein, dass Cortisonbehandlung aus irgendwelchen Gründen nicht durchgeführt werden kann, zum Beispiel in der frühen Schwangerschaft oder bei Unverträglichkeiten, bei Zuckerkrankheit etc. Und dann gibt es alternativ die Therapiemöglichkeit der Blutwäschebehandlung. Und die wird in aller Regel tatsächlich stationär durchgeführt, weil das ein aufwendiges und langes Verfahren ist. Relativ gut verträglich, hat wenig Risiken, aber ist aufwendig und auch die Gerätschaft steht ambulant kaum zur Verfügung.
Die Blutwäsche ist im Prinzip dann aber schon das Letzte, was dann nötig ist, wenn vorher alles andere nicht angeschlagen hat.
Die Blutwäschebehandlung ist die Alternative, wenn die Cortisonbehandlung, die 90% der Fälle eingesetzt wird, entweder nicht eingesetzt werden kann aus Gründen der Verträglichkeit oder der Sicherheit oder wenn die erfolgt ist und nicht ausreichend erfolgreich war.
Die funktioniert wie bei Nierenkranken, also wie im Dialysezentrum?
Ganz, ganz ähnlich. Es ist aber nicht das Gleiche wie bei der Dialyse. Wir machen eine sogenannte Immunadsorption. Das heißt, es werden aus dem Blut der Betroffenen Entzündungsmediatoren, insbesondere Antikörper, im Grunde rausgewaschen und man erhält seine eigenen Blutzellen und sein eigenes Blutplasma dann wieder.
Schubtherapie haben wir gerade schon besprochen. Dann gibt es auch noch die Immuntherapie. Wie funktioniert die?
Die Schubtherapie ist im Grunde genommen die Akuttherapie. Also damit behandelt man nur die Folgen des gerade aufgetretenen Schubes. Die Immuntherapie muss man sich vorstellen als prophylaktische, als vorbeugende Dauertherapie. Mit dieser Therapie will man erreichen, dass keine zukünftigen Schübe mehr auftreten oder möglichst wenige. Also das heißt, das ist eine vorbeugende Behandlung. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Zähneputzen. Das macht man ja auch nicht, um herausgefallenen Zahn zu behandeln, sondern um zu verhindern, dass weitere Schäden auftreten. Und diese Immuntherapie erreicht ein Herunterfahren von Entzündungsaktivität. Die Multiple Sklerose ist ja eine entzündliche Erkrankung. Und wenn man die Entzündungsaktivität dämpft, dann kann man verhindern, dass weitere Schübe und damit weitere neurologische Störungen auftreten. Allerdings ist diese Behandlung eine Dauertherapie. Das heißt, die kann man nicht bei Bedarf einsetzen, sondern die muss dann zuverlässig, regelmäßig und dauerhaft erfolgen.
Stationär?
Nein, in aller Regel kann man diese Behandlung ambulant durchführen, häufig in Spezialambulanzen oder bei spezialisierten niedergelassenen Kollegen. Aber in aller Regel geht das ambulant. Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die inzwischen erfolgreich sind, erprobt sind, zugelassen sind. 17 verschiedene Wirkstoffe sind das im Moment. Da sind Tabletten dabei, da sind Spritzen dabei, da sind Infusionen dabei. Welche Dauertherapie im Einzelfall die geeignetste ist, ist sehr individuell zu entscheiden. Hängt ein bisschen auch natürlich vom Schweregrad der Erkrankung ab, vom bisherigen Verlauf, auch von Fragen der Familienplanung, sind ja häufig junge Erwachsene, häufig junge Frauen betroffen, wo es um die Frage geht, wie sieht es mit Kinderwunsch aus? Unter manchen Medikamenten darf man nicht schwanger werden, bei anderen ist das eher möglich. All diese Fragen spielen eine Rolle, welches Medikament man aussucht. Aber immer handelt es sich um eine Langzeittherapie.
Dann gibt es noch die symptomatische Therapie.
Die Multiple Sklerose kann ja ganz unterschiedliche Symptome machen. Sie hatten das ja in vorausgegangenen Podcasts schon besprochen. Und jeder Patient hat ein ganz individuelles Muster an Beschwerden. Und je nachdem, was im Vordergrund steht, also was jetzt wirklich Leidensdruck macht, das kann man mit der symptomatischen Therapie behandeln. Also es gibt die Situation, dass tatsächlich Schmerzen auftreten bei Multiple Sklerose, zum Beispiel im Gesichtsbereich, Trigeminusneuralgie oder auch am Auge, am Sehnerven, dann wird man natürlich eine entsprechende Schmerzbehandlung machen. Es gibt die Situation, dass man eine erhöhte Muskelspannung hat, diese sogenannte Spastik. Dann wird man eine Behandlung mit spastiklösenden Medikamenten machen. Und vielleicht noch sehr wichtig zu sagen, bevor man überhaupt immer nur an Medikamente denkt, gibt es natürlich auch die symptomatische Therapie im Sinne von Bewegungstherapie, Physiotherapie, Gleichgewichtstraining, Gehschule, Gangschule, Feinmotorik und Geschicklichkeitstraining, Logopädie, Sprechtherapie, Schlucktherapie und. Also diese ganzen nicht-medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten, auch an die muss man denken und die sollte man auch großzügig einsetzen.
Ja.
Physiotherapie zum Beispiel ist in jeder Erkrankungsphase und für jeden Betroffenen günstig. Wissen wir ja auch, Nicht-Betroffene profitieren häufig von einer guten Bewegungstherapie.
Also diese Therapieformen werden auch gleichzeitig gemixt, sage ich jetzt mal.
Ja, die kann man natürlich kombinieren. Das ist ein sehr individuelles Vorgehen. Wenn man natürlich keinen Schub hat, dann braucht man auch keine Schubtherapie. Und je nachdem, welche Symptome man hat, das können ja zum Beispiel auch jetzt Blasenstörungen sein oder Gleichgewichtsstörungen. Je nachdem kann man das symptomatisch behandeln. Und natürlich kann man das Ganze kombinieren mit einer Immundauertherapie.
Wenn so ein Schub kommt, ist der dann plötzlich da oder kündigt er sich ein paar Tage vorher an?
Ganz schwierig zu beantworten, die Frage, weil auch das sehr individuell ist. Also Schübe kommen jetzt nicht blitzartig, aber es gibt Patienten, die tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden erhebliche Einschränkungen erfahren, wo man tatsächlich auch mal eine Schubsymptomatik mit einem Schlaganfall verwechseln kann, weil es so plötzlich beginnt. Häufiger noch berichten aber die Betroffenen, dass sich über mehrere Tage entwickelt, dass sie schon das Gefühl hatten, irgendwas stimmt nicht. Und dann kommt zum Beispiel eine Sehstörung dazu oder eine Gleichgewichtsstörung oder eine Schwäche in einer Gliedmaße, eine Gangstörung und so weiter. Also es ist nicht so wie ein Lichtschalter ein und aus, aber es entwickelt sich jetzt über Stunden bis Tage, so würde ich sagen. Manche Patienten haben tatsächlich überhaupt ein Problem zu sagen, ob es überhaupt ein Schub ist. Es gibt ja auch Symptome der MS, die nicht so körperlich spürbar sind. So man hat eher so Mattigkeit, Müdigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Oft wird das auch mit anderen grippalen Infekt oder mit Überarbeitung oder sowas in Verbindung gebracht und ist dann, wenn man genau nachsieht, zum Beispiel im MRT, trotzdem Folge von dem Schub.
Wenn Sie dann die Schubtherapie einsetzen, wie schnell zeigt sich da die Wirkung im besten Fall?
Die Wirkung ist umso besser, je eher man das beginnt. Und man muss es natürlich auch richtig machen, also hochdosiert mit Cortison. Wir nehmen da Methylprednisolon. So ist das auch in den Leitlinien vorgeschrieben, intravenös, hochdosiert. Und im günstigen Falle merkt man innerhalb von 1, 2, 3 Tagen schon eine Wirkung. Viele Patienten sind noch während 3 bis 5 Tage gibt man das Medikament, noch während der intravenösen Gabe komplett wieder von dem Schub beschwerdefrei. Leider nicht in allen Fällen, das sagte ich ja, dann kann man unter Umständen nochmal mit einer doppelten Dosis behandeln oder die Blutwäschebehandlung einsetzen.
Wie häufig muss denn das Gehirn kontrolliert werden, zum Beispiel im MRT, ob es da neue Veränderungen gibt?
Auch das ist sehr individuell. Also für die Diagnosestellung ist das MRT unabdingbar. Also am Anfang, um die Diagnose zu sichern, benötigt man unbedingt ein MRT. Im weiteren Verlauf ist es individuell. Wenn man eine Immuntherapie beginnt, sollte man die Wirkung der Immuntherapie kontrollieren, unbedingt. Also klinisch, man untersucht die Betroffenen, guckt, ob alles stabil bleibt oder neue Symptome aufgetreten sind. Und man kontrolliert das MRT. Und wenn das MRT nach einem Jahr stabil ist, auch der Patient stabil ist, ohne neue Beschwerden, dann kann man die Kontrollintervalle fürs MRT großzügig handhaben. Wenn das nicht der Fall ist, muss man natürlich öfter kontrollieren. Also am Anfang wird man ungefähr jährlich ein MRT machen. Bei sehr stabilen Patienten kann man die Intervalle dann aber auch strecken auf 2, 3 oder auch mehr Jahre.
Wenn jemand hier ist bei Ihnen im Krankenhaus für die symptomatische Therapie, weil ja eben wirklich sehr viele Symptome auch gleichzeitig auftreten können, sind die ganzen Therapeuten direkt bei Ihnen hier im Haus oder muss man denn sozusagen von Praxis zu Praxis?
Hier im Krankenhaus sind alle Therapeuten vorhanden. Das ist auch Voraussetzung für diese Zertifizierung. Also wir haben Logopäden, Sprech- und Schlucktherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen, Neuropsychologinnen. Also all diese Berufsgruppen stehen zur Verfügung. Die gibt es aber auch im ambulanten Bereich. Leider ist es dann manchmal mühsam, Behandelnde zu finden. Insbesondere Neuropsychologinnen sind sehr dünn gesät. Und das kann manchmal mühsam und anstrengend sein für die Betroffenen, sich die Therapien aufzusuchen. Ja.
Steht es denn fest, dass man im Krankheitsverlauf immer mehr Symptome bekommt, also dass immer mehr dazukommt? Und damit quasi auch immer mehr im Laufe der Krankheit Therapie nötig ist?
Nein, es gibt tatsächlich immer wieder Patienten und Patientinnen, die einen sehr stabilen Verlauf haben, die über Jahrzehnte keinerlei Verschlechterung feststellen. Und einzelne Fälle habe ich auch immer wieder erlebt, wo es tatsächlich auch Verbesserungen sogar gibt. Das sind natürlich Ausnahmen, also das sind ein paar Prozent, 5 bis 10%, würde ich sagen. Aber es ist nicht so, dass diese Erkrankung gesetzmäßig immer nur bergab geht. Es gibt durchaus sehr stabile und lange stabile Phasen, auch Betroffene, die wirklich jahrzehntelang von außen betrachtet unbeeinträchtigt sind und auch normales Leben führen können, beruflich, privat, familiär. Und es gibt auch einzelne Patienten, die im Laufe der Jahre tatsächlich sich auch verbessern von ihren körperlichen Beschwerden her, von der Gehfähigkeit, von der Leistungsfähigkeit.
Ist es denn möglich zu verhindern, dass man neue Symptome dazu bekommt, zum Beispiel durch die Immuntherapie?
Ja, natürlich. Und das ist das Ziel der Immuntherapien. Und Das ist auch durchaus schon zumindest teilweise erreicht. Das sieht man daran, dass die Zahl der schwer Betroffenen, also sprich hilfsbedürftigen oder bettlägerigen Betroffenen, erheblich sich vermindert hat. Also früher war das in den Krankenhäusern so, dass wir viele dieser schwer Betroffenen betreuen mussten. Das ist jetzt die große Ausnahme. Also die jungen Kolleginnen und Kollegen kennen das gar nicht mehr. Patienten, die weitestgehend hilflos sind oder erleben das nur noch sehr, sehr selten zum Glück. Aus meiner Sicht ein ganz klares Indiz dafür, dass diese Immuntherapien schon wirklich eine positive Wirkung haben und auf Dauer schwere Behinderungen verhindern können. Es gibt auch die These, dass die Erkrankung insgesamt gutartiger geworden ist, weshalb diese schweren Verläufe seltener sind. Das halte ich aber nicht für sonderlich plausibel.
Eine Kollegin von Ihnen hat mal gesagt, Multiple Sklerose ist mittlerweile sowas wie eine Alltagsdiagnose. Würden Sie das auch so sagen?
Ja, wir haben wahrscheinlich viele Jahre lang die Häufigkeit und die Zahl der Betroffenen massiv unterschätzt. Das liegt daran, dass viele Betroffene erst sehr spät zum Arzt gegangen sind, dass ja Beschwerden auch wieder verschwinden. Das muss man auch sagen. Es ist immer wieder so, bis man einen Arzttermin bekommt in mehreren Wochen oder so, kann schon wieder alles in Ordnung sein. Dann geht man der Sache auch nicht mehr so richtig nach. Das liegt daran, dass wir früher kaum MRT-Untersuchungsmöglichkeiten hatten. Und das ist heute sehr viel einfacher möglich. Also inzwischen ist die Zahl der Betroffenen immer wieder nach oben korrigiert worden. Wir sind jetzt inzwischen schon bei 260, 280.000 in Deutschland. Wenn man noch genauer gucken würde, würde man wahrscheinlich noch mehr finden.
Woran liegt es, dass sich die Behandelbarkeit in den letzten 20 Jahren so wunderbar verbessert hat? Sind es bessere Medikamente? Sind es neue Therapieformen, die Immuntherapie? Also was hat dazu geführt?
Das sind in der Tat bessere Medikamente. Es ist ja eine Erkrankung, die intensiv beforscht wird und wo sich in einer Vielzahl von Studien immer neue therapeutische Ansätze ergeben haben, die zum Teil von anderen Erkrankungen übernommen wurden. Die Multiple Sklerose hat ja gewisse Ähnlichkeit mit Rheumaerkrankungen zum Beispiel. Viele der neuen Medikamente kommen aus der Rheumatherapie und haben sich auch bei der Multiple Sklerose als sehr wirksam erwiesen, weil die haben beide das Therapieprinzip Rheumatherapie und Multiple Sklerose-Therapie, dass sie entzündungshemmend arbeiten. Auch Rheuma verläuft ja häufig in Schüben. Und diese Medikamente haben sich bewährt und wurden auch immer in immer neuen Dosierungen, in immer neuen chemischen Veränderungen eingesetzt. Und damit wurden auch die Effekte, also die Wirksamkeit auf den Krankheitsverlauf und auch aufs MRT immer besser.
MS zerstört die Nervenzellen. Zerstörte Nervenzellen lassen sich ja nicht wieder herstellen. Ist es dennoch möglich, verloren gegangene Fähigkeiten wieder neu zu erwerben?
Ja, also früher dachten wir ja, wenn eine Nervenzelle schwer beschädigt oder kaputt gegangen ist, dann ist der Ausfall nicht mehr zu ersetzen. Das ist nicht richtig. Unser Gehirn ist ein sehr komplexes und kompliziertes Gebilde aus Milliarden, zig Milliarden von Nervenzellen und hat eine sogenannte Netzwerkstruktur. Und diese Netzwerkstruktur bedeutet, dass es auch Areale im Gehirn gibt, die im Grunde genommen nahezu brach liegen und die einspringen können, wenn andere Gebiete beschädigt sind. Man nennt das dann Plastizität, also neuronale Plastizität. Und gerade bei jüngeren Menschen oder am Anfang der Erkrankung kann durch Übung neuronale Plastizität gefördert werden und so einspringen, dass neurologische Ausfälle ausgeglichen werden. Also, dass sich tatsächlich auch eine Besserung wieder einstellen lässt durch Übungsbehandlung. Schönes Beispiel für die neuronale Plastizität. Wir alle können nicht auf dem Schwebebalken und Salto rückwärts springen. Aber wenn man das übt, dann kann man das. Und ein MS-Betroffener muss natürlich jetzt nicht auf dem Schwebebalken springen können. Aber wenn der zum Beispiel eine Gang- oder Gleichgewichtsstörung hat, dann kann er durch Übung über die neuronale Plastizität wieder ein normales Gangbild erwerben.
Das ist sehr zur Hoffnung anlassgebend. Was kann man denn als Betroffener selbst noch tun, außerhalb der Therapieformen, die Sie anbieten?
Ja, das sind jetzt ein paar Ratschläge, die nicht bei jedem vielleicht ankommen. Eine gesunde Lebensführung ist ganz wichtig. Und man weiß von einem Risikofaktor, der den Verlauf der multiplen Sklerose ungünstig beeinflusst, der ist also ganz klar gesichert, das ist das Zigarettenrauchen. Also das inhalative Rauchen sollte man nicht machen oder nicht anfangen oder lassen. Man sollte auch das Körpergewicht kontrollieren, in Grenzen halten. Man muss jetzt nicht irgendwelche Diäten machen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass irgendwelche hochspeziellen Diäten notwendig sind bei multipler Sklerose, aber man sollte sich gesund, vitaminreich und vernünftig ernähren und darauf achten, dass das Gewicht stimmt. Und Bewegung ist auch sehr gut und wichtig, sowieso für jeden Menschen, erst recht für MS-Betroffene.
Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle, Dr. Hoffmann. Und in der nächsten Folge geht es dann um die multiple Sklerose und die Psyche. Vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Fühlt euch besser. apo.com